direkt aus der Röhre 54, der Jugendhaus-Podcast, das Röhrgerät. Herzlich willkommen. Folge 10 von Das Röhrgerät, heute die Jubiläumsfolge und wie es sich gehört zu einer Jubiläumsfolge natürlich einen ganz besonderen Gast eingeladen, wahrscheinlich die höchste Prominenz, die wir bisher hier in unseren Räumlichkeiten zu Gast haben dürfen. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Frau Bürgermeisterin Melanie Braun.
Hallo, einen schönen guten Mittag. Ich freue mich ebenso, heute da zu sein und heute Rede und Antwort zu stehen.
Ja, das werden Sie nachher auch noch müssen, auf jeden Fall. Ja, bei sonnigem Wetter haben wir uns hier ins Studio verzogen, wo es natürlich schön kühl ist, dafür natürlich ein bisschen dunkel, muss man auch sagen. Frau Braun, ihr wievielter Termin ist es denn heute schon?
Heute ist tatsächlich eigentlich nur in Anführungszeichen mein dritter Termin. Man merkt, es sind Pfingstferien, da ist etwas weniger angesagt. Da kann ich viel im Büro auch arbeiten, relativ entspannt heute.
Nur der dritte Termin. Das, wenn man mal so direkt fragen darf, als Bürgermeisterin, auf wie viele Termine kommt man da an einem, ich sag mal, einem durchschnittlichen stressigen Tag?
Puh, das ist schwierig, da wahrscheinlich Durchschnittszahl zu sagen. Aber ich gehe in der Regel schon immer aus 2 bis 3 vormittags und 2 bis 3 nachmittags. Also ich würde sagen, so 5 ist vielleicht so ein guter Schnitt. Mhm. Kommt immer ein bisschen auf die Dauer drauf an. Also ich bin fast nur in Terminen und wenn natürlich ein Termin der ganze Vormittag dauert, dann ist nur ein Termin, aber dafür der ganze Vormittag. Aber es ist schon in der Regel, dass man schon schaut, dass 2 Vormittag schon drin sind, weil sonst wird es immer schwierig, wenn jemand einen Termin möchte und man sagt, in 3-4 Wochen ist was frei.
Ja, klar. Ist das halt schlecht. Hat ein bisschen was von Kfz-Zulassungsstelle, so, wenn ich das so sagen darf, genau, an der Stelle. Genau.
Von daher, das wollen wir natürlich vermeiden, weil wenn jemand sich meldet, dann ist es ein Anliegen, wo man doch auch schnell auch agieren sollte. Und deswegen schauen wir, dass wir doch so viel wie möglich reinkriegen, sodass ich aber auch zwischendrin mal Luft holen kann. Wir pendeln uns da gut ein. Ich habe da ein sehr gutes Sekretariat, die machen es gut.
Ja, Sie sind jetzt ja auch schon seit 4 Jahren, wenn ich richtig informiert bin, hier im Chefsessel in der Kartenzlingen. November 2016 war die Wahl, wenn ich es richtig weiß. Sie wohnen mittlerweile auch in der Kartenzlingen. Genau, bin ich auch richtig informiert. Und engagieren sich auch neben ihrem Job als Bürgermeisterin in ganz, ganz vielen Gremien, Vereinen in der Öffentlichkeit. Die erste Frage, wie hat es Sie überhaupt nach Neckartenzlingen verschlagen?
Ich kannte tatsächlich Neckartenzlingen, also ich wusste, dass es irgendwo hinter Nürtingen liegt, aber war jetzt nicht so meine Gegend. Ich bin übers Dorffest eigentlich nach Neckartenzlingen gekommen.
Ah ja.
Mhm. Ja, Bekannte, die hier im Ort auch wohnen, haben mich zum Dorffest mitgenommen. Mein Mann, seine Oma auch hier wohnt. Und dann haben die gesagt, komm doch mal vorbei zum Flößern. Und so habe ich den Herr Krüger, meinen Vorgänger, kennengelernt und habe Neckartenzlingen kennengelernt. Und dann lag nahe, nachdem ich erzählt habe dem Bürgermeister, dass ich Verwaltung studiert habe, dass er dann sofort auf mich zukam und gesagt hat, er braucht einen Nachfolger, er hört auf. Und so kam das Ganze ins Rollen.
Ja, wahnsinnig spannend. Man muss dazu sagen, wir haben uns im Vornherein zu dieser Sendung verschiedene Fragen eingeholt von Jugendlichen, von Kindern teilweise auch hier aus dem Ort über die verschiedensten Quellen. Das heißt, all die Fragen, die ich jetzt in den nächsten Minuten an Sie richten werde, sind vormeintlich meistens sozusagen von Jugendlichen ausgesprochen worden. Ich werde diese natürlich anonymisiert stellen und teilweise sind auch Fragen von mir dazwischen drin. Das heißt, Ihnen wird gar nicht auffallen, wo die Fragen herkommen. Versucht es aber auch ganz gut zu durchmischen, dass es für Sie auch nicht so stressig ist, weil ich habe das Gefühl, wenn man sich zum Beispiel politische Sendungen anguckt, gerade in den öffentlich-rechtlichen Sendern beispielsweise, das ist oft so ein Feuerwerk an Kritik zum Beispiel an große Politiker, warum das nicht läuft, wie auch immer was nicht läuft und so, wo ich mir manchmal denke, ja, Herr Lauterbach zum Beispiel, der würde sich doch auch mal freuen, ob man ihn nicht fragt, wo er in Urlaub geht zum Beispiel dieses Jahr oder schon lange nicht mehr war. Ich weiß nicht, wie ist das für Sie? Bekommen Sie oft in Gremien, in Gesprächen sozusagen dann eher auch die negativen Seiten zurückgemeldet oder sagt jemand auch mal, Frau Braun, das war super?
Tatsächlich kommt beides vor und da bin ich auch sehr froh, weil wenn ich solche Sendungen anschaue, denke ich, ja, ich wollte nicht an deren Stelle jetzt sitzen. Klar, da kommt es auch darauf an, man möchte so jemand zur Rede stellen, da ist das ja auch oft Inhalt einer Sendung. Aber bei mir ist das zum Glück nicht so. Natürlich kommt auch Kritik an, definitiv. Auch Dinge, die nicht gut laufen, Dinge, die jemand geklärt haben möchte, definitiv. Auch gerade in Corona-Zeiten, denke ich, das ist auch nochmal eine Sondersituation. Haben ja schon auch gemerkt, dass doch auch Unmut über einzelne Situationen noch größer wurden. Aber es kommen, und das schätze ich sehr, auch an Neckartenzlingen und auch, wo ich auch meines Erachtens nach so kleinere Orte auch schätze, dieses Miteinander, man ist irgendwie auf Augenhöhe, da kommt dann auch mal in einem Gespräch, oh, das ist voll toll, Frau Braun, und das fanden sie super und es tut dann gut. Also sonst würde man den Job, glaube ich, auch nicht so lange machen können, wenn nur Kritik hageln würde und nur das Negative kommen würde. Das baut dann immer wieder auf und man weiß, es gibt auch gute Sachen und es ist ja auch schön zu hören, dann baut einen tatsächlich auf.
Kann ich gut verstehen. Jetzt haben Sie sich damals entschieden, Bürgermeisterin in diesem Dorf, in dieser Gemeinde hier in Neckartenzling zu werden, haben sich im Wahlkampf sehr erfolgreich gegen drei Mitbewerber durchgesetzt, wenn ich richtig informiert bin. Eine Frage, die ich ganz, ganz oft gehört habe von Jugendlichen, ganz spannend, wie feiert man eigentlich einen politischen Wahlsieg?
Sehr, sehr spannend. Ist ja schön, wenn man dann ans Feiern denkt.
Ja, klar.
Man ist sehr, sehr erleichtert und ich glaube, das Feiern ist einfach so diese, es fällt eine Last von einem und man könnte Bäume ausreißen, glaube ich. Das ist so das Gefühl, was man irgendwie da danach hat. Wir haben es dann, es war dann ja abends auch, also jetzt 18 Uhr war ja dann Schluss und die Zählung war, ich glaube es war 19:30 bis dann das Ergebnis feststand. Also so viele Möglichkeiten hat man dann an dem Abend auch nicht mehr, aber wir sind dann tatsächlich essen gegangen noch ins Sportheim und haben dort auch mit meiner engsten Familie, haben dort einfach ein bisschen Abend gegessen noch gemeinsam und noch ein bisschen den Tag Revue passieren lassen. So sah die gediegene Wahlfeier aus.
Die gediegene Feier. Aber die ein oder andere Flasche Sekt wurde schon noch geöffnet, nehme ich an.
Definitiv.
Doch, definitiv. Doch. Gehört ja auch
zum
dazu.
Anstoßen können
ich meine, das ein oder andere Klischee muss man ja natürlich schon auch ausleben, absolut.
Nicht mit Bier, nur mit Sekt.
Sie sind eher die Sekttrinkerin als die Biertrinkerin.
Oder Weintrinker.
Okay, ja, okay.
Das ist irgendwie nicht so meins. Auch auf dem Oktober oder auf dem Volksfest gibt es bei mir Weinschorle anstatt Bier.
Ah ja, guck an. Ja gut, so jeder wie er möchte. Absolut, absolut. Wenn ich mit Jugendlichen über Politik spreche, kommt oft die Frage, ja, was kann ich denn überhaupt machen? Ich habe doch eh keine Möglichkeit, wer hört auf mich, warum soll ich wählen gehen? So diese üblichen Floskeln, die man ja auch immer wieder in der gesellschaftlichen Diskussion hört. Und klar kommt man ganz gerne am Ende auf die Antwort, ja, bring dich ein, geh in die Politik, hilf mit, an welcher Stelle auch immer sozusagen. Und dann kommt dann schon die Frage, weil ich glaube, Politikerinnen, Politiker sind für viele Jugendliche ganz weit weg. Also vor allem, wenn wir jetzt auf die Landes- oder Bundesebene kommen, entweder man kennt sie nicht mal unbedingt, man kennt vielleicht mal ein Bild oder man kennt sie von Skandalen oder Ähnlichem sozusagen. Aber irgendwie sind es so, ja, Überberufe, sage ich mal, die gar nicht greifbar wirken. Und jetzt würde auch einige interessieren, wie war denn ihr Weg in die Politik? Wenn ich als Kind, als Jugendlicher mich zum Beispiel entscheide, ich möchte dann mal, wenn ich erwachsen bin, wenn ich mit der Schule fertig bin, vielleicht auch schon früher meinen Weg in die Politik finden. Wo fange ich denn an und wie werde ich dann am Ende vielleicht Bürgermeister oder Bürgermeisterin?
Tatsächlich war ich von klein auf jetzt nicht diejenige, wo gesagt hat, oh, ich möchte da mitentscheiden oder ich möchte mal in die Politik in die Richtung, sodass ich jetzt nicht die typische Karriere, glaube ich, begonnen habe, wie jetzt jemand, wo vielleicht schon bei den Jungen dabei, bei den Parteien so in die Richtung, war jetzt auch nicht geprägt von Eltern, die jetzt, und manchmal ist ja auch, dass die Eltern jetzt schon in der Partei sehr engagiert sind und man geht dann automatisch vielleicht auch mit. Das war bei mir jetzt gar nicht so. Ich habe einfach erfahren auch, dass gerade wenn es um Mitbestimmung geht, klar, für mich war auch immer Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete, das ist zu weit weg für einen im Ort. Aber ich finde immer selber im Ort, der Bürgermeister selber, die Verwaltung, gerade wenn es kleinere Orte sind, da ist was, wo ich sage, da werde ich gehört, da nimmt jemand mich wahr und da kann natürlich auch, ist die Chance auch sehr hoch, dass Dinge umgesetzt werden, weil es einfach in kleineren läuft. Deswegen würde ich einfach Mut machen, wenn da auch jemand da auch schon ja ein bisschen resigniert hat und gesagt hat, ich bin so ein kleines Licht letztendlich, ich finde in der Kommune anzufangen, wenn dort Angebote es auch gibt in der Kommune, das finde ich ist der richtige Ort auch damit anzufangen. Mich hat es dann letztendlich durch meine Ausbildung in die Richtung auch getragen, dass ich Verwaltung eine Ausbildung gemacht habe und danach sogar ja noch danach studiert habe. Verwaltungswissenschaft bzw. Public Management heißt der Studiengang in Ludwigsburg, Neudeutsch.
Das wurde alles
dann auf Englisch dann noch gesprochen.
Ich grinse schon nebenher, das ist der Studiengang, so typisch, den ich geschmissen habe wiederum. So.
Ja, okay, ja. Dann kennen Sie den ja. Ja, gut.
Absolut, genau. Aber würden Sie dann auch sagen, es macht Sinn, einen Beruf zu ergreifen, der irgendwo nah dran ist an, ich sag mal, verwalterischen Tätigkeiten, vielleicht auch an Finanzen oder juristischen Dingen?
Fürs Bürgermeisteramt
meinst du? Beispielsweise, ja. Oder auch für Politiker in möglicherweise noch höheren Ebenen, wenn man auf die Landes- oder Bundesebene guckt vielleicht.
Also da finde ich, muss meiner Meinung nach jetzt nicht zwingend muss es nicht zwingend sein, dass ich Verwaltung studiert habe, aber ich würde sagen, in der Kommunalverwaltung, also auf den Rathäusern als Bürgermeister, ist meiner Ansicht nach schon wichtig, man kennt sich in der Verwaltung aus. Also ich tue mich deutlich leichter, weil ich die Abläufe kenne, weil ich weiß, wie die Ämter funktionieren. Ja. Ich habe überall schon mitgearbeitet, man kennt die Basis. Da finde ich es weiterhin immer noch unglaublich wichtig, auch wenn ich weiß, dass es Bürgermeister gibt, die nicht den Weg eingeschlagen haben und das auch gut funktioniert. Mhm, also ich würde jetzt nicht sagen, es geht gar nicht. Aber wenn ich in der Kommunalpolitik da Fuß fassen möchte, gerade was Bürgermeister angeht, dann finde ich das ein sehr guter Ratgeber. Man tut sich leichter, würde ich auf jeden Fall sagen. Jetzt aber wirklich in die höheren Segmente, da gibt es ja alles Mögliche. Und das finde ich auch gut, die Vielfalt, gerade im Landtag, im Bundestag, auch wenn es Sotzpads sind, die dort sich bewerben. Ich finde, die Mischung macht es dann nachher, also wirklich auch die verschiedenen Berufe und auch Ansichten. Deswegen finde ich, je bunter so ein Gremium nachher auch ist, und so auch im Gemeinderat vor Ort bei uns, das sind ja auch keine Verwaltungsleute da nur drin, sondern je bunter dann nachher deine Mannschaft ist, desto besser, konstruktiver, kreativer können Diskussionen ja auch laufen. Also da finde ich es absolut nicht notwendig.
Als Abbild der Gesellschaft sozusagen,
so,
ja, absolut.
So soll es sein, ja.
Jetzt haben wir ja gerade schon vom Bundestag gesprochen. Kleine Kurve an dieser Stelle sozusagen zur Kanzlerkandidatin der Grünen gerade an der Stelle, Frau Baerbock sozusagen, die Schlagzeilen auch gemacht hat, vor allem in ihrer Rolle, das muss man an der Stelle sagen, auch als Mutter. Nun Kanzlerkandidatin zu sein. Und das ist auch eine Frage, die ich jetzt häufig gehört habe. Und hier schließe ich den Kreis auch wieder. Wie ist es denn als Bürgermeisterin mit einer kleinen Familie? Wie gut ist sowas vereinbar? Wir hatten jetzt zu Beginn unseres Gesprächs die Haufen an Terminen sozusagen, die Sie sicherlich aufzählen können. Wie viel Zeit hat man da noch daheim?
Auch eine sehr spannende Frage, wo ich sehr oft gerade gefragt werde, vor allem wenn man jetzt so jung auch Mutter ist und es ja jetzt auch nicht so oft vorkommt in Baden-Württemberg, dass man dann auch kleine Kinder hat mit größeren, sagen meine Kolleginnen immer, ist das auch einfach, die sind selbstständiger natürlich.
Klar,
und deswegen sind es ein paar wenige. Aber ich muss jetzt sagen, so er wird jetzt in 3 Wochen schon ein Jahr alt und kann so auf das Jahr zurückblicken, wo ich sage, ich bin unglaublich dankbar und unglaublich zufrieden, wie es läuft. Von daher hätte ich, glaube ich, selber gar nicht so erwartet, dass das so gut läuft. Man muss es wollen. Ja, ich habe viele Termine und ich bin jetzt nicht 24 Stunden bei meinem Sohn.
Ja.
Man braucht eine gute Familie als Rückhalt. Mein Mann unterstützt mich da total, der auch Elternzeit ja auch hat. Und ich finde, wenn ein Elternteil zu Hause ist, das finde ich einfach wichtig. Funktioniert es ganz gut und man hat ja, wir haben es vorhin gehabt, ich wohne im Ort, ich habe kurze Wege, ich sehe ihn morgens, ich sehe ihn in der Mittagspause, ich sehe ihn mal zwischendurch, wir legen auch die Termine so, dass ich ihn zwischendurch auch mal sehe, ins Bett bringen kann und dann gibt es noch Termine, dann wird noch gearbeitet am Laptop noch, wenn er im Bett ist und so lässt sich das organisieren und es ist ein höherer Organisationsaufwand, aber wenn man es möchte, funktioniert es gut, sodass ich glaube, dass es bei uns vom Gefühl her jetzt auch echt gut läuft. Aber ich bin, weil Sie Baerbock angesprochen haben, auch sehr, sehr gespannt. Ich bin ein bisschen auch am Gucken. Ist natürlich auch mal gut, wenn es doch auch Mütter gibt, die Erfahrung haben und in der Politik, in der größeren Politik auch mit dabei sind und man da auch merkt, dass vielleicht ein Work-Life-Balance auch in so einem Amt funktioniert. Bin da gerade auch am Beobachten.
Ja, super spannend. Also ich glaube auch funktionieren muss am Ende des Tages, weil am Ende, egal ob dann Bundeskanzlerin oder doch Lehrerin beispielsweise, man ist ja auch Mensch sozusagen. Und deswegen habe ich es auch angesprochen, weil eben bei Frau Baerbock ganz spannend, zum einen kritisiert dafür, dass sie ja Mutter ist und dies ja auch in Vollzeit sozusagen sein oder bleiben möchte. Und gleichzeitig eine Angela Merkel, der die immer kritisiert wurde, dass sie eben keine Kinder hat beispielsweise. Also eine wahnsinnig spannende Diskussion, gesellschaftlich natürlich stark diskutiert und muss auch diskutiert bleiben. Deswegen sehr spannend ihre Antwort und ich finde auch mutmachend, dass das eigentlich ganz gut klappen kann an der Stelle. Ich denke, da kommt Ihnen Ihr verwalterisches Organisationstalent wahrscheinlich auch ein wenig zugute an der Stelle. Genau, aber klar, wenn man den tollen familiären Rückhalt hat, ist es natürlich schon schön, definitiv.
Das muss sein. Also ich glaube, sonst funktioniert es auch nicht. Sonst hätte man auch selber nicht das ruhige Gewissen gehen zu können und nicht versorgt zu wissen. Von daher,
absolut.
Das gehört auf jeden Fall
dazu. Und ich glaube auch immer noch, nicht mehr so stark wie früher, aber immer noch auch eine Ausnahme, dass dann eher der Mann sozusagen sich die Zeit nimmt daheim als die Frau. Also ich glaube, es hat sich ein bisschen mehr angeglichen, aber es ist immer noch sehr einseitig, meine ja, ich. Also
im Freundeskreis definitiv, da bin ich eine der einzigen, die das so rummacht.
Ja, spannend, ja, spannend. Ja. Ja, durfte ich als Kind tatsächlich auch erleben. Also mein Vater ist daheim geblieben, meine Mutter ist verstärkt arbeiten gegangen sozusagen.
Und so im Nachgang?
Wow, super, also gar keine Frage. Ich hatte eine super Kindheit, von daher, ich weiß natürlich nicht, wie es andersrum gelaufen wäre, wahrscheinlich genauso gut, von daher.
Das ermutigt doch mich.
Ja, absolut. Also ich glaube, das macht keinen Unterschied sozusagen, welches Geschlecht oder welches Elternteil das ist, sondern wie man sich dann einbringt sozusagen. Und ich glaube, wie man eben auch dem Elternteil, das dann ja eben doch auch Geld verdienen muss und damit ja auch einen wahnsinnig wichtigen Punkt übernimmt sozusagen, wie man dem auch den Rücken frei hält und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit bietet, eben genug Zeit auch mit dem Kind verbringen zu können, eine entsprechende Bindung aufbauen zu können. Weil ich glaube, wir haben alle diese Horrorgeschichten im Kopf von Kindern, deren Väter vielleicht einmal in der Woche sonntags da waren, weil sie sonst geschäftsreisend unterwegs sind, so als extremes Gegenbeispiel, und dass das nicht richtig sein kann und sie da zu Recht die Work-Life-Balance ansprechen, ist auch absolut klar.
Ja, und so darf es halt nicht laufen, und weil dann läuft natürlich was fehl. Ja.
Definitiv, ja. Am meisten für das Kind natürlich. Schlagen wir den Bogen zurück nach Neckartenzlingen, darum geht es ja auch vielen Jugendlichen. Jetzt wäre die Frage, Sie haben ja jetzt Halbzeit, wenn man in der Fußballsprache bleibt sozusagen. Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, die eben auch diese Fußballsprache verwenden und sagen, Sie gehen jetzt nicht in die Kabine und machen Pause, sondern legen ganz groß nochmal vor für die nächsten 4 Jahre. Vielleicht können Sie mal kurz erläutern, welche so die großen Baustellen für Sie in der zweiten Halbzeit dann sind und ob es vielleicht eine Verlängerung geben wird.
Spannend, Verlängerung, das nehme ich mal vorweg. Das steht für mich momentan auf jeden Fall fest, dass ich sehr gerne nochmal kandidieren möchte, auch wenn jetzt erstmal Halbzeit ist, aber ich denke, man muss das Ziel auch vor Augen haben, und viele Projekte, die ich natürlich angestoßen habe und die ich jetzt auch ins Rollen noch bringe, möchte man ja sehen, wie sie sich entwickeln, und da steckt auch ganz viel Herzblut ja auch mit drin, und das möchte man dann schon auch noch weiter treiben, von daher das vorwegzunehmen. Heutigem Stand natürlich sehr, sehr gerne, sollte es denn auch so kommen. So die größten Projekte, die so jetzt auch noch anstehen, ist tatsächlich, am Anfang macht man ja so ein bisschen auf dem Vorgehen die Projekte noch fertig, alles, was noch da war, und irgendwann kommt dann so der eigene Fußabdruck, und das ist auch die Zeit, so die letzten 2 Jahre, wo ich sage, da kamen dann auch so die eigenen Projekte, wo man dann selber dann auch angestoßen hat. Das ist dann auch sehr, die dann auch jetzt begleiten zu können. Das finde ich nochmal eine ganz andere Phase jetzt so in der Halbzeit, wo ich gerade unglaublich genieße auch, das echt toll ist, da weiterzuarbeiten. Ein ganz großes Projekt wird die Sporthalle sein, die mich von Anfang an begleitet hat, das Schulzentrum an sich, und ein Teil ja dann die Sporthalle, wo wir das Jugendhaus, die Schulsozialarbeit mit unterbringen wollen. Das genau. Soll schon so ein Treffpunkt auch werden im Schulzentrum, so unser Eingangstor nennt man es ja auch immer, wo einfach das Schulzentrum so ein bisschen repräsentieren soll. Das wird schon noch ein ganz, ganz großer Meilenstein, und ich bin froh, dass wir da den Architektenwettbewerb anstoßen konnten und somit jetzt schon mal einen ersten Schritt gemacht haben. Vorher war das immer so abstrakt, und jetzt hat man so ein bisschen was vor Augen. Man hat einen ersten Entwurf auch da. Wir haben ein Büro, mit denen wir es gemeinsam machen. Das war ein längeres Verfahren. Das ging jetzt über ein Jahr und es steht jetzt fest. Und das wird so jetzt auch ab der Halbzeit jetzt so wirklich eines der größeren Projekte sein, dies weiter voranzutreiben, alle Akteure noch mit einzubinden, bis hin nachher zur Genehmigung und dann auch zum Bau. Und ansonsten ist unser Bauhof so auch unser nächstes Projekt, was jetzt in der Sporthalle kommt. Jeder kennt ihn dort am Kreisverkehr, der sehr baufällig ist. Ich glaube, da braucht man keine viele Worte verlieren, wenn man ihn sieht, der dringend fällig ist, ist seit vielen Jahren bekannt. Und jetzt haben wir da wirklich am Gemeinderat Tabula Rasa gemacht und haben gesagt, da muss jetzt auch gesetzlich, das funktioniert so nicht mehr, den müssen wir machen. Und da soll tatsächlich jetzt auch schon im Herbst schon der Umzug stattfinden, Richtung Melchorhalle wahrscheinlich. Und dann wird da der Bau nächstes Jahr beginnen. Das wird wirklich ein größeres Thema dann jetzt auch, wo wir uns beschäftigen.
Spannend. Jetzt fragen sich natürlich viele Jugendliche, Sie hatten jetzt natürlich die Halle angesprochen, die da schon ein bisschen mit reingeht, aber welche, ich sag mal, Bauvorhaben grundsätzlich oder Änderungen, Anpassungen bautechnisch es auch gibt im Hinblick auf Freizeitmöglichkeiten grundsätzlich? Klar, die Halle ist dann natürlich ein super Beispiel. Gibt es da noch kleinere Projekte vielleicht?
was Jugendliche speziell betrifft an Plätze?
Möglicherweise, oder? Ja, genau. Also was Freizeitgestaltung zulässt sozusagen für, sagen wir mal, junge Menschen, um das ein bisschen zu vereinfachen.
Ja, werde ich immer wieder auch mitgefragt, auch von Jugendlichen selber, wo gibt es Möglichkeiten, auch sich aufzuhalten, weil man ja immer versucht, alle Sparten irgendwie auch mit zu bedienen, von den Spielplätzen auch begonnen, wo man ja jedes Jahr, beziehungsweise manchmal auch alle 2 Jahre immer guckt, dass jeder Spielplatz auch mal renoviert wird und auch neu gestaltet wird, soweit es auch nötig wäre. Und dann kommt immer die Frage, und die Jugendliche, wo können die dann hin? Wo man ja schon vor 2 Jahren diesen Unterbösselplatz auch mit den Jugendlichen gemeinsam gestaltet haben. Das ist so, finde ich, so für mich der Platz, wo wirklich auch ein bisschen weg vom Schuss ist, wo man so ein bisschen für sich ist für die Jugendliche. Das war echt eine tolle Aktion. Und da ich ja immer wieder offen bin und immer wieder höre, ob da noch Möglichkeiten gibt, den nochmal zu verändern, ob es da was gibt. Also da bin ich immer offen für weitere Vorschläge. Und ansonsten wird wirklich der Platz, wo sich darauf konzentrieren wird, wirklich so diese Sporthalle mit dem offenen Jugendbereich, wo, glaube ich, noch ganz viel möglich ist, wo man viele Wünsche, die ich immer wieder jetzt auch höre, vielleicht auch dort mit integrieren kann. Weil es doch auch wichtig ist, dass man auch nicht zu viele verschiedene Plätze auch mit hat, sondern lieber man konzentriert sich jetzt auch auf ein paar wenige und macht diese wirklich auch.
Setzt die auch wirklich um. Ja, das kann ich verstehen. Jetzt hatten Sie aber den Unterbössel angesprochen, haben wir wieder ein groß diskutiertes Thema, sage ich mal, vor allem wegen dem Bolzplatz auch am Ende des Tages, wo, wenn wir vielleicht davon gerade auch sprechen, immer wieder auch die Anmerkung, vielleicht auch die Kritik kommt, dass doch dieser Bolzplatz einer Erneuerung möglicherweise bedarf. Würden Sie dem zustimmen spontan?
Unglaublich schwierig, weil ich das immer wieder höre, ja, und damals schon überlegt hat, wie kann man denn den überhaupt mal, also eine Lösung zu finden, was wünscht man sich denn? Ich höre immer wieder, dass es schwierig ist mit dem Rasen natürlich da unten, wenn einfach da kahle Stellen auch mit sind. Man hat damals dann überlegt in der Jugendbeteiligung, dass man versetzbare Tore macht, dass man die immer wieder, je nachdem, wo das Gras gerade wächst, die versetzen könnte, damit man das Problem nicht hat. Und das hat man versucht, aber scheint ja wohl, wenn ich das immer wieder höre, auch nicht das Nonplusultra zu sein. Bis dahin, ja, dass man überlegt hat, irgendwelche Kunststraßen.
Richtig, genau. Also diese Vorschläge kamen in der Diskussion, um es mal kurz runterzubrechen, sozusagen. Die Vorschläge, die ich gehört habe auf meine Nachfrage, dann waren Kunstrasen oder ich glaube Rathanplatz nennt sich das dann, dieser Gummiplatz sozusagen. Käfig außenrum, also großes Gitter oder großes Netz, damit der Ball nicht in den Neckar fliegt. Das wären so die spontanen Vorschläge, sag ich mal, seitens der Jugend.
Voll gut, das auch immer wieder zu hören, auch was so auch gewünscht wird, wenn ich das auch immer wieder so mitkriege. Wir hatten damals tatsächlich, ich sage mal damals, so lange ist es noch gar nicht her, es war 2-3 Jahre die Diskussion, was könnten wir denn auch machen, also so einen Kunststraßen jetzt komplett zu säen, macht, glaube ich, für einen Bolzplatz wenig Sinn, da müsste dann, glaube ich, wirklich auch ein Sportverein auch mit dabei sein, damit sich sowas lohnt, weil das unglaublich teuer natürlich sowas ist. Man hat aber tatsächlich überlegt, ob zumindest vor der Tore in dem Bereich irgendwas Matten in die Richtung auch was hinkommt. Man hat es damals wieder verworfen, weil man gesagt hat, wenn es nur vor den Toren ist, das verrutscht, das hebt nicht richtig, da waren auch Fachleute da, wo gesagt haben, das wäre nur ein Gestückel vor dem Fußballplatz, man müsste dann die ganze Fläche machen. Und man ist dann letztendlich wieder davon weggekommen, zu sagen, man macht einen ganzen Platz, wie sie gesagt haben, irgendwie so Tatternbahn oder so in die Richtung, so ein Belag, weil man natürlich schon ein bisschen die Natur mit schützen wollte und sagen, wie sieht denn das da unten aus, so direkt am Neckar, und da ist alles dann zugepflastert ohne Gras. Hat dann auch nicht mehr was von Bolzplatz. Und dann ist man irgendwie Diskussion wieder davon weggekommen und hat gesagt, man möchte schon einen Rasenplatz und zu einem Bolzplatz. Das waren dann manchmal auch Stimmen, gehören halt auch Matschlöcher dazu. Das ist halt so auf einem Bolzplatz. Man kann nicht alles immer hundertprozentig schön machen. Von daher, das waren so die, ich erzähle jetzt mal aus der damaligen Beteiligung, was man so diskutiert hat. Aber natürlich sind wir da durchaus offen, da gerne wieder drüber zu diskutieren, was denn Sinn macht dort unten.
Ja, ich sehe schon, die Diskussion geht, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Da kommen ein paar ganz kreative Ideen zusammen. Wenn wir schon bei kreativen Ideen sind, eine Frage. Ich traue mich eigentlich kaum, sie zu stellen, weil man hört sie gefühlt auf jedem Jugendforum, auf jeder Veranstaltung, die man irgendwo partizipativ sozusagen ausrichtet für junge Menschen. Die klassische Frage, die ich auch irgendwo gut verstehen kann aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen. Frau Braun, warum gibt es in der Kartenzing kein McDonald's? Ja, ganz genau.
Ich habe es schon vorher gesehen.
Nach dieser Ankündigung, genau. Oder vergleichbare, wir wollen natürlich keine Werbung machen, das heißt genau. Vergleichbare Fastfood-Ketten. Genau. Ja. Warum gibt es sowas nicht in der Gemeinde?
Sehr spannend. Vor allem muss ich Ihnen beichten, ich selber esse auch sehr gern den Wrap bei einer Fastfood-Kette. Von daher ist es nicht für mich jetzt nicht so weit weg. Tatsächlich hört man das immer wieder. Ich sage jetzt immer, wir haben es jetzt gar nicht so weit. Im neuen Gewerbegebiet in Eichtal wird es in die Richtung was geben. Von daher haben wir in der Nähe was. Es ist tatsächlich bisher halt einfach kein Platz da gewesen. Ja, es war mal diskutiert vor meiner Zeit, wohl beim Bauhof, wenn der neue Bauhof nicht an der gleichen Stelle gekommen wäre, sondern gab verschiedene Standorte, die man im Ort überlegt hat, ob man das Grundstück verkauft. Und da gab es tatsächlich Anfragen auch schon von bestimmten Ketten. Wie gesagt, ich kenne es aus Erzählungen. Der Bauhof wird dort jetzt bleiben. Von daher wird auch da keine Fastfood-Kette kommen. Und ansonsten ist natürlich nicht jede Gemeinde einmal so begeistert. Ich glaube, jeder kennt es vor McDonald's rundum der Radius, wie die Müllablagerungen aussehen bei so einer Kette. Da ist natürlich jede Gemeinde nicht sehr begeistert.
Guter Einwand, ja, absolut.
Aber
absolut.
Ich kann das natürlich nachvollziehen, dass so ein Wunsch da ist, wenn man das vor Ort hätte. Und wir sind natürlich auch noch ein bisschen ein kleinerer Ort, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, also für so eine Kette muss es einmal sehr interessant sein, wie viel Einzugsgebiet habe ich, wo sind die nächsten Ortschaften, wo es einen schon gibt. Und das hindert, glaube ich, manchmal auch immer dran, dass solche Ketten auch gar nicht in so einen Ort kommen.
Verstehe ich. Wenn ich jetzt oft natürlich zu so Fastfood-Ketten gehe, sollte ich natürlich auch vermehrt Sport machen, muss man ja auch sagen an der Stelle. Jetzt war die Überlegung, das nächste Freibad ist ja ein Stück unter Umständen auch weg sozusagen. Jetzt gibt's doch Richtung, ich sag mal, Melchiorhalle, Schule, ganz viele Wiesenflächen auch noch. Was wäre denn mit einem Freibad in Neckarhensling?
Auch eine sehr gute Idee.
Also da weckt man den Geschäftssinn auch von vielen Jugendlichen, weil eben in den umliegenden Dörfern sowas auch nicht besteht und die sehen da schon die Pommes für 4 € über die Kiosktheke gehen und gute Umsätze machen. Also wäre doch eine attraktive Möglichkeit.
Nochmal eine Einnahmequelle zu haben. Ja, also da habe ich schon von Anfang an, auch wenn das immer mal wieder in Jugendforen kam, gesagt, dass das auf jeden Fall keine Option für Neckartensing letztendlich ist. Das liegt einfach daran, dass so ein Schwimmbad oder auch Freibad, wir hatten ja auch mal so ein kleines Schwimmbad im Schulzentrum unten in der Auwiesenhalle. Und da hat man auch schon gemerkt, das ist unglaublich wartungsintensiv. Es kostet einfach sehr, sehr viel, das auch wieder herzustellen. Und im laufenden Betrieb, wenn man jetzt guckt, wie viel die Jugendlichen so Eintritt zahlen, also 2,50, was gerade so das Nürtinger Freibad kostet, oder 3 €, wenn man das mal hochrechnet, wie viele Leute sind, das sind halt lange nicht die Kosten, was ein Schwimmbad so kostet. Das heißt, sowas muss immer eine Gemeinde subventionieren, muss immer noch viel Geld selber drauf zahlen. Und deswegen ist sowas eher, wir in der Gemeinde unterscheiden immer von Pflichtaufgaben, was muss ich als Gemeinde machen und was ist so eine freiwillige Aufgabe. Und eine Gemeinde kann dann, wenn sie die Pflichtaufgaben wirklich auch alles hat, sowas auch machen. Aber wir haben zu viele Pflichtaufgaben in Neckartenzlingen, sodass ich mich auch gesetzlich auch schon dem widmen muss, bevor ich sowas dann letztendlich baue. Und das sind so verschiedene Punkte, weshalb das auf jeden Fall nicht kommen wird in Neckartenzlingen.
Kann man auch verstehen. Ich meine, da muss man ja schon auch fast froh sein, dass jetzt ich an der Stelle auch hier sitzen darf, weil auch die offene Arbeit zum Beispiel eher eine freiwillige Aufgabe ist für Gemeinden, muss man ja auch kurz anmerken, wen es interessiert an dieser Stelle. Frau Braun, die Zeit, sie rennt. Ich könnte noch ewig mit Ihnen diskutieren, aber ich glaube, es ist viel wichtiger auch, dass wir eher mal anpeilen, auch diese Diskussion wieder nach außen zu verlagern, die Diskussion, die Konfrontation möglicherweise auch wieder mit den jungen Menschen direkt zuzulassen, sei es denn möglich, hoffentlich bald. Ich denke, Sie sind da absolut aufgeschlossen, wären sofort am Start. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass Sie heute da waren, dass Sie sich so tapfer den Fragen gestellt haben, so komplex oder teilweise auch privat Sie auch waren. Und bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich.
Vielen herzlichen Dank auch an meiner Stelle. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier ins Jugendhaus kommen durfte und da auch ein Gast sein durfte. Ich habe manche Podcasts gehört und habe mich wirklich gefreut, dass ich selber auch kommen darf. Und dass doch auch einige Fragen zusammenkommen sind von den Jugendlichen, dass das Interesse von euch allen auch da ist, das freut mich wirklich sehr.
Absolut, und deswegen an der Stelle ganz gemein, eigentlich hört sich ja jetzt schon nach Verabschiedung an, ich hänge noch eine Frage hinterher sozusagen für all die, die dran geblieben sind, so als kleine Kirsche auf der Sahne oben, weil ich glaube, das war die Frage an Stelle 1, absolut, waren Sie als Jugendliche, als Kind selber in einem Jugendhaus?
Boah, das ist eine gute Frage, nein, war ich nicht. Warum nicht? Bei mir gab es gar, ich wüsste nicht mal, ob es ein Jugendhaus bei mir gegeben hat. Also das ist schon allein schon eine gute Frage. Also zumindest hätte ich nichts mitbekommen, dass wir eins, ich bin in Lenningen aufgewachsen, wir haben verschiedene Teilorte, wahrscheinlich im anderen Teilort, aber ich bin im kleinsten Teilort Und da gab es das gar nicht, deswegen wusste ich gar nicht, ob es da eins in der Nähe gab.
Alles klar, dann umso mehr nochmal die Einladung, immer gerne auf einen Kaffee vorbeizukommen. Vielen Dank, Frau Braun.
Vielen Dank.